Guten Abend. Vielen Dank für die schöne Musik. Jetzt weiß ich endlich, worum es bei Message in a Bottle geht. Also das war so zu der Zeit, wo ich noch kein gutes Englisch konnte und irgendwie habe ich es auch nie verstanden. Also, genau, das ist immer ganz hilfreich jetzt auch mit diesen Übersetzungen und so. In dieser Predigtreihe geht es ja um die Stärkung unserer Seele und ich finde es toll, dass ihr gesagt habt, wir kommen zu diesem Gottesdienst, auch wenn es draußen heiß und schön ist oder sowas, weil beides ist wichtig, irgendwie Eis essen und dann auch wieder der Seele was Gutes tun. Felix Gehring hat die Predigtreihe begonnen und hat uns so ein bisschen eingeführt, was ist das überhaupt, die Seele? Und er hat gesagt, die Seele ist sozusagen das, was alles zusammenhält, wo es so um Verstand und Wille und Gefühle und Körper geht. Und die Seele, die umgibt das alles und steht auch damit in Verbindung, ist sozusagen die Schaltzentrale oder das Betriebssystem. Und Klaus Schäffler hat dann letzte Woche noch beschrieben, dass die Seele sozusagen das Kontaktorgan zu Gott ist, wie wir mit Gott in Verbindung treten können. Und es ging darum, was eine gestärkte, gesunde Seele ausmacht. Die steht nämlich im Kontakt mit Gott und sie ist im Gleichgewicht, also zufrieden und im Gleichgewicht mit den Gedanken, mit den Gefühlen, mit dem Körper und alles ist sozusagen austariert. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie das ist, wenn die Seele leidet. Das ist so in den nächsten drei Gottesdiensten. Aber es wird auch immer hoffnungsvoll, also von daher kommt ruhig, auch wenn es harte Themen sind. Ne? Wir beschäftigen uns heute mit der Angst, am Sonntag mit Depression und eine Woche drauf mit Leid oder Trauer. Heute geht es eben darum, wie das mit der Angst ist und zusätzlich möchte ich auch fragen, wie ist das, wenn wir uns von Gott entfremden? Denn letztlich geht es ja um eine Vertrauensbeziehung zu Gott und das Gegenteil ist eigentlich auch, dass ich Angst habe und Gott nicht vertraue. Die Frage ist, was können wir dann tun? Wir können ein SOS in den Himmel schicken. Save our souls, Gott. Bevor ich dazu komme, möchte ich das nochmal ein bisschen näher aufdröseln, was Christina schon beschrieben hat, dass es ja verschiedene Begriffe gibt. Wenn man von Angst spricht, meinen wir vielleicht Unterschiedliches. Und dann soll es darum gehen, dass wir mal in uns reinhorchen, was davon, was ich jetzt gleich erzähle, betrifft vielleicht mein eigenes Leben. Wo habe ich solche Ängste? Wo kenne ich das selber? Oder wo kenne ich das in meinem Freundes- und Familienkreis, wo Menschen darunter leiden, dass ich sie vielleicht auch besser verstehen lerne? Habt ihr eigentlich Ängste? Also ich schon. Und ich bin überzeugt, dass jeder Mensch Ängste hat. Und Ängste gehören einfach dazu zum Leben. Es gibt ja ganz viele verschiedene Ängste. Auf eine wollte ich auf jeden Fall zu sprechen kommen, das ist die Angst vor Spinnen. Die ist ja ziemlich verbreitet und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, dass die auf Gegenseitigkeit beruht. Ich habe gelesen, dass 87% aller Spinnen Angst vor kreischenden Frauen haben. Diese Information wollte ich euch nicht vorenthalten. Aber im Ernst, beginnen wir mal mit der Definition von Angst. Das kommt vom lateinischen angustiae, was enge Beengung oder Bedrängnis bedeutet. Und das wiederum kommt von ango, zuschnüren und beklemmen. Also es beschreibt sozusagen, was dann mit unserem Hals geschieht, wenn wir irgendwie Beklemmungen bekommen und es sich alles zuschnürt. Es bleibt uns die Luft weg. Und man kann in der Psychologie drei verschiedene Grundformen der Angst unterscheiden. Das ist fließend, aber die erste Form ist die Furcht und dann kommt die Angst und dann die krankhafte Angst. Ich möchte das kurz vorstellen. Christina hat schon gesagt, um die Furcht geht es heute praktisch gar nicht. Das ist sozusagen, wenn man Angst hat, jetzt krank zu werden, deshalb Antibiotikum nimmt oder eben. Ich finde es auch noch ganz normal, dass man erstmal Respekt und Angst vor Krokodilen hat, selbst wenn man nicht auf deren Speisekarte steht. Ich vertraue dem immer nicht so. Es gibt ja auch so die These, wenn ein Hai auf dich zuschwimmt, bleib cool. Ja, mach das mal, ne? Denn wenn du dich nicht bewegst, dann geschieht auch nichts, ne? Ja, aber also das ist so ganz normale Angst, die wir haben und das ist auch wirklich gesund. Also wenn wir vor irgendwas Angst haben, dann kann uns das das Leben retten. Und von daher ist das sehr lebensfördernd, dass es dieses Gefühl gibt. Es ist also kein negatives Gefühl. Es gibt eigentlich auch gar keine negativen Gefühle, aber es ist eine andere Geschichte. Das zweite ist die Angst in dem Sinne, dass es ein ungerichteter, diffuser Gefühlszustand ist. Das kennt ihr bestimmt auch alle, dass man das irgendwie selber als übersteigert empfindet. Also zum Beispiel, wenn man Lampenfieber hat vor irgendeinem Auftritt oder wenn man irgendwo vorne steht. Das will man dann ja auch irgendwie loswerden, auch wenn es irgendwie dazugehört. Und weit verbreitet ist das auch, wenn man überhaupt neuen Situationen begegnet. Ich habe heute Morgen nach dem Gottesdienst mit einer Psychotherapeutin gesprochen und die sagte, das Leben ist im Grunde ein fortwährendes Bewältigen von Ängsten. Das kennt sie natürlich aus ihrer Praxis, aber sie sagte, dass, naja, wir stehen ja ständig auch neuen Situationen gegenüber. Also wir kommen das erste Mal in diese Gemeinde als Beispiel. Ne? Da ist erstmal, sind die nett, ne? Ich kenne die ja nicht. Und, oder man zieht um und kommt irgendwo in eine neue Gegend und muss sich erstmal neu orientieren. Das ist, je nachdem, wie man gestrickt ist, kann einem das Angst einflößen. Oder ich ziehe aus dem Elternhaus aus, ich suche mir einen neuen Wohnort und muss mich da zurechtfinden. Oder andere gründen eine Familie und dann soll man plötzlich für so ein kleines Kind sorgen. Ne? Wie soll das gehen? Und dann ist das so, betrifft glaube ich, doch. Wenn man in den Ruhestand geht für eure Großeltern oder keine Ahnung, oder für manche für die Eltern, das ist auch ein Angsterlebnis, weil bisher war so Beruf, das war alles so geregelt. Und was kommt denn jetzt? Das ist eine neue Situation. Und so gibt es Umbrüche im Leben und die haben wir zu bewältigen. Das ist auch völlig normal. Und ganz viel ist natürlich in eurer Kindheit angelegt, in unserer Kindheit. Je nachdem, was hatten wir für Eltern, was haben wir für Erfahrungen mit Ängsten gemacht und was haben wir sozusagen gelernt. Und je nachdem haben wir so eine Aufgabe fürs Leben mitbekommen. Also bei mir ist es so, meine Mutter ist ein ziemlich ängstlicher Mensch. Das habe ich auch erst so richtig verstanden, als ich erwachsen war. Kriegt man als Kind ja gar nicht so mit. Und mein Vater war so ziemlich tiefenentspannt. Der war eigentlich recht locker. Und von daher trage ich so beides in mir. Und mal meldet sich die eine Stimme zu Wort und mal die andere. Und dann bringe ich sie ins Gespräch. Das habe ich so als Päckchen mitgekriegt und habe schon viel dabei gelernt. Solche Ängste zu haben, ist ganz normal. Jesus hat das auch schon gesagt. Im Johannesevangelium hat er gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Punkt. Das ist so und wir leben in dieser Welt und da gibt es die Angst. Und mir ist im Glauben und im Leben wichtig geworden, dass ich das nicht verdränge, dass ich so tue, als hätte ich keine Angst, sondern dass ich das mit Gott abmache und mit mir vertrauten Menschen, dass ich es ausspreche. Und jemand hat mal gesagt, seit ich über meine Ängste sprechen gelernt habe, komme ich auch viel besser damit klar. Denn dann verlieren sie an Macht. Es ist also nicht gut, ein Tabuthema daraus zu machen. Und dann gibt es aber noch die dritte Form, und die ist wirklich schlimm, das ist die krankhafte Angst. Es gibt Menschen, die wirklich so eine Phase in ihrem Leben, manche auch das ganze Leben leider, aber viele Menschen machen eine Phase in ihrem Leben durch, wo sie in irgendeiner Form unter krankhafter Angst leiden. Christine hat das schon gesagt, Weltgesundheitsorganisation sagt, das ist die zweithäufigste psychische Erkrankung. Und deshalb ist es so ein wichtiges Thema. Als krankhafte Ängste bezeichnen wir Ängste, die mich wirklich so am Leben hindern, irgendwie lähmen. Und man kann schon sagen, dass es so eine Volkskrankheit ist. Und die häufigste psychische Störung ist übrigens die Depression. Das ist dann in einer Woche sozusagen. Also wir beschäftigen uns hier wirklich nicht mit so einem Randthema, sondern etwas, was unsere ganze Gesellschaft erfüllt und erfasst. Und ich glaube, dass viele Menschen, mit denen ich so spreche, die kennen irgendjemanden, den das betrifft oder haben schon mal davon gehört. Hier in der Gemeinde weiß ich auch von Menschen, die darunter leiden. Das Schwierige ist dabei, Ängste sind oft auch erstmal unbewusst. Man merkt irgendwie, es läuft was schief oder irgendwie mein Körper oder ich werde krank oder so und ich weiß nicht genau, warum passiert das eigentlich mit mir? Und mir hat mal jemand erzählt, dass er immer, wenn er eine Kirche betritt, dass er dann weinen muss. Und er meinte, vermutlich sind das unbewältigte Ängste, unbewusste, unbewältigte Ängste. Diese Ängste können unsere Seele krank machen und es ist gut, wenn wir uns dann professionelle Hilfe suchen. Ich komme darauf gleich noch zu sprechen. Und ich habe mir dann noch so eine vierte Form von Angst ausgedacht, weil das ist jetzt nicht psychologische Angst, sondern ich habe das mal genannt theologische Angst. Das ist nicht vor der Examensprüfung oder sowas, sondern die hatte ich auch, sondern das ist, ich habe mich gefragt, woher kommt eigentlich die Angst? Und wenn man die Bibel aufschlägt, dann habe ich mal geguckt, wann fängt das eigentlich an? Und schon in Kapitel 3 ist das erste Mal von Angst die Rede. Da ist das erste Menschenpaar und die haben von der verbotenen Frucht gegessen und dann heißt es, sie versteckten sich vor Gott im Garten. Finde ich irgendwie total cool, sich vor Gott zu verstecken. Weiß nicht genau, wie sie sich das vorgestellt haben. Auf jeden Fall, Gott hat mitgespielt und rief, Adam, wo bist du? Und dann kommt Adam hervor und sagte, ja, ich hörte dich im Garten und ich fürchtete mich. Das ist das erste Mal, dass jemand Angst hat. Diese Urgeschichte der Bibel deutet, glaube ich, darauf hin, woher die Angst kommt. Und dass Gott den Menschen eigentlich geschaffen hat in einem Vertrauenszustand, im Vertrauen zu sich selber, zu anderen Menschen und zu Gott. Und dass dann dort etwas schiefgelaufen ist. Und dass diese Beziehung zu Gott, dass der Mensch sich von Gott entfremdet hat und dass dadurch Schuld, Sünde und damit auch Angst in diese Welt gekommen ist. Also Gott hat uns eigentlich in Vertrauen geschaffen und nicht in Angstzuständen. Aber zum Glück ist das nicht das Ende der Bibel, sondern dann geht es durchs Alte Testament hindurch und geht bis hin zu Jesus, der gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst, und dieser Satz geht Gott sei Dank weiter, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Da ist dieser Vertrauenszustand wiederhergestellt. Und diese Verbindung zwischen Gott und Mensch, die die Seele braucht, ist in Jesus wieder heil geworden. Und doch ist das so, dass wir noch in dieser Welt leben, wo es Ängste gibt und wir müssen damit leben bis zum letzten Atemzug. Erst am Ende der Zeiten heißt es in der Offenbarung, dass es dann keine Ängste mehr geben wird. Im vorletzten Buch der Bibel, ein wunderbarer Vers, Gott selbst wird abwischen alle Tränen, und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Angst und Schmerzen wird es nie mehr geben. Keine Angst mehr. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Das ist die himmlische Hoffnung. Und bis dahin müssen wir die Angst ansprechen, bekämpfen und mit Hoffnung, Vertrauen und Wahrheit dagegen angehen. Deshalb feiern wir diesen SOS Fürchte dich nicht Gottesdienst heute. Apropos fürchte dich nicht, jemand hat mal gesagt, dass in der Bibel das Wort fürchte dich nicht 365 Mal vorkommt. Das wäre für jeden Tag einmal, wenn wir kein Schaltjahr hätten. Und ich habe es nicht nachgezählt, weil ich es so schön finde. Ich fürchte, es ist ein bisschen weniger, aber 365 Mal, nimmt das mal so mit. Schauen wir uns mal einen biblischen Text an, wie das fürchte dich nicht in unsere Seele eintauchen kann. Denn nur weil das 365 Mal da steht, das bringt noch nicht so viel. Da möchte ich mit euch einen Text anschauen, wo die Jünger am Ostersonntag abends noch zusammensitzen, haben sich verbarrikadiert aus Angst vor den Juden, weil sie irgendwie vom leeren Grab gehört haben von den Frauen, aber das konnten sie nicht glauben. Und sie hatten richtig panische Angst, dass gleich sie auch gefangen genommen werden und getötet werden. Johannes Evangelium Kapitel 20. Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Wieder sprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Aus Angst hatten sich die Jünger in der Altstadt von Jerusalem verbarrikadiert. Das war auch so ein Bild für ihren inneren Zustand, schottendicht und Angst vor der Zukunft. Und was tut Jesus gegen diese Angst? Er kommt mitten hinein in dieses Klima der Angst. Trotz verriegelter Türen steht er plötzlich da, als Auferstandener und sagt nur ein Wort, Shalom, Friede, Friede sei mit euch. Und dann heißt es, die Jünger wurden froh, dass sie den Herrn sahen. Und zum Beweis zeigt er ihnen noch seine Wundmale an den Händen und an der Seite. Wundmale als Erkennungszeichen, dass er der auferstandene Herr ist und dass er eben auch Angst und Schmerzen durchlitten hat und sie besiegt hat. Er beweist den Angstgeplagten, dass es eine Möglichkeit der Veränderung gibt. Und es ist immer wieder so, dass Menschen, wenn sie Jesus begegnen, eine totale Wendung machen im Neuen Testament. Da wird aus Angst neue Freude und neue Hoffnung. Und in der Apostelgeschichte können wir sehen, dass diese Überwindung der Angst wirklich gehalten hat bei den Jüngern, denn da verkünden sie ganz froh und frei heraus ihren Glauben und nehmen auch in Kauf, dass viele von ihnen dann verhaftet wurden und manche sogar getötet. Aber sie hatten keine Angst mehr vor denen, die nur den Leib töten können. Nun ist es ja so, wie kann das bei uns heute so sein? Denn wir sehen Jesus ja nicht mehr. Aber wir haben eine Möglichkeit und die durchzieht die ganze Bibel. Wir können ihn hören. Gott ist ein Gott des Wortes. Wir können ihn im Hören seines Wortes begegnen und das heißt, wir können ihn hier im Gottesdienst begegnen, wann immer wir sein Wort hören oder lesen. Wenn wir dieses Friede sei mit dir oder fürchte dich nicht hören, dann hat das die gleiche Qualität wie damals bei den Jüngern. Es hat die gleiche Kraft. Es ist der gleiche Herr, der diese Worte spricht. Friede sei mit euch, liebe Gottesdienstbesucher dieses Gottesdienstes. Friede sei mit euch, mit eurer Lebensangst, mit dem, was euch gerade beschwert, wo ihr euch Sorgen macht, wo ihr ungewiss seid, wo ihr Zweifel habt, auch mit eurer krankmachenden Angst. Diese Worte von Jesus, die können etwas bewirken, wenn sie auf offene Herzen treffen. Sie sind wirkmächtig, sie verändern eine Realität, sie schaffen eine neue Realität. Es ist ein heilsames Wort und empfangt es bitte mit offenen Herzen oder mit offener Seele. Friede sei mit dir. Jesus schließt die Geängstigten in seine Arme und das möchte er auch mit uns tun. Er möchte uns seine mitleidende Liebe zeigen und seine siegreiche Liebe und er möchte uns wieder auf die Beine stellen und uns Menschen an die Seite stellen, die uns helfen, wenn wir Angst haben. Und dann können wir selber Mutmacher werden für unsere eigene Seele und für die Seele anderer Menschen. Wenn du also mit Gott lebst, dann kannst du dich den Ängsten stellen. Und das hat wirklich Aussicht auf Erfolg. Es ist schon psychologisch so, dass Ängste wirklich gut besiegbar sind. Bei den meisten Menschen sind die Therapien absolut erfolgreich. Und eine ganz tröstliche Geschichte habe ich gelesen in diesem Buch von John Ortberg, das so ein bisschen die Grundlage für unsere Gottesdienstreihe ist. Da hat er erzählt, das fand ich als Pastor auch ganz toll. Er war am Anfang in so einer kleinen Gemeinde, seine erste Gemeinde, als Juniorpastor, das gibt es da so in den USA. Und dann ist er auf die Kanzel gestiegen und ist ohnmächtig geworden vor Angst. Und dann hat er auch gesagt, ich habe es vermasselt und so. Und nächsten Sonntag hat der Seniorpastor ihn dann wieder gebeten, es nochmal zu versuchen. Und nochmal zu predigen. Und er ist wieder ohnmächtig geworden. Aber diesmal hatten sie das schon so ein bisschen vorbereitet, so um ihn rum. Und die Gemeinde kannte das ja schon. Und er hat das gelernt. er spricht jetzt vor Tausenden von Leuten in seiner Gemeinde und auf Kongressen und ist irgendwie so ein gefragter Buchautor, wobei das ist ja noch was anderes. Aber er kann eben vor Menschen sprechen und man kann das lernen. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Die Seele braucht Zeit. Und es ist immer ein Geschenk, wenn es geschieht. Und es geht nicht darum, wenn du nur genug glaubst, dann brauchst du auch keine Angst zu haben. Ne? Jeder von uns hat ja auch ein unterschiedliches Paket oder Päckchen mitzutragen. Und der eine sagt vielleicht, Angst kenne ich kaum. Und dann sage ich, dann preis den Herrn und guck, wem du helfen kannst. Aber viele kennen das und haben unterschiedliche Verhaltensmuster gelernt, damit umzugehen. Jesus sagt, seid guten Mutes, ich habe diese Welt überwunden. Und wir können gegen die Angst vorgehen, im Gebet, indem wir uns Gottes Wort aussetzen, in Gottesdiensten Gemeinschaft suchen und uns vor allem immer wieder an Gott im Gebet wenden. Und wir haben vorhin schon einen Psalm gebetet, das finde ich so wunderbar. Es gibt in den Psalmen ganz viele Gebete, wo es um Angst geht. Also wenn ihr da mal Worte finden wollt, wie man vielleicht Gott auch sein Herz ausschütten kann. In dem Psalm ist das wunderbar gemacht. Das sind Angst- und Vertrauenspsalme, wo wirklich ganz offen mit Gott geredet wird, so wie man es vielleicht gar nicht unbedingt erwartet. Und Psalm 50, Vers 15, das, weiß nicht, ob ihr es kennt, ist ja die Telefonnummer Gottes. Denn das heißt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Haben wir früher gelernt, 50:15, die Telefonnummer Gottes. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und im Psalm 18 heißt es beispielsweise, als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. In den Psalmen gibt es dann immer so diese Wende. Das ist so, erst schrie ich zu Gott und alles schrecklich und so. Und dann kommt so, und dennoch vertraue ich dir, denn du bist mein Gott und ich liebe dich, ich will deiner Liebe neu vertrauen und so. Und wichtig ist, dass dieses, das ist ja ein Lied oder ein Gebet, was aufgeschrieben wurde in der Bibel. Und diese Wende, die kann ganz schön lange gedauert haben. Also manchmal kann man vielleicht erst mal den ersten Teil des Psalmes nur beten und bleibt da stehen und es tut schon gut, einfach mal rauszulassen. Und dann irgendwann kann man diese Worte vielleicht mitsprechen, glaubt sie noch nicht ganz und dann irgendwann macht es diese Wende auch im eigenen Herzen. Und auf diesem Weg kann es auch sein, dass Gott dir vielleicht erstmal zuspricht, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Vielleicht musst du es auch lernen, mit Ängsten zu leben. Vielleicht können sie ein bisschen das Level runtersenken oder du findest Strategien, ganz gut damit umzugehen. Auf jeden Fall ist es mir wichtig zu betonen, wenn du merkst, es ist eine Angst, die dein Leben lähmt und mit der komme ich nicht so gut zurecht, dass man sich dann professionelle Hilfe sucht. Das ist wirklich wichtig und da nützt es nicht nur zu beten. Das sind wirklich verschiedene Dinge und ich würde sagen, im besten Sinne unterstützt sich das gegenseitig. Therapeuten können der Psyche helfen und das Gebet kann das unterstützen. Der Kontakt zu Gott, wir können für diesen Therapeuten beten, für gute Gespräche, für Heilung der Seele, so wie wir das auch bei anderen Ärzten und Eingriffen tun, bei OPs oder so. Und gleichzeitig ist der Glaube, glaube ich, so eine ganz wichtige Grundlage, um in der Therapie aus Ängsten rauszufinden, weil der Glaube vermittelt mir, ich bin geliebt, ich bin wunderbar geschaffen und das ist die Grundlage für ein gesundes Selbstwertgefühl. Und wenn ich das habe, dann kann ich auch ganz anders mit Ängsten umgehen, beziehungsweise das ist eigentlich der Schlüssel gegen krankmachende Angst. Wenn ich weiß, ich bin angenommen, ich bin gut, ich bin wertvoll und das wirklich tief im Inneren glaube und mein Gedankenfeuerwerk darauf auch langsam sich einstellt, dann werde ich heil auch an meiner Seele und an meiner Psyche. Das drückt ganz schön aus ein beliebter Tauf- und Konfirmationsspruch, den ich euch noch mit auf den Weg geben wollte. Der heißt, das ist so wirklich so ein Hammersatz, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Vielleicht hast du jetzt mittlerweile in diesem Gottesdienst die Sehnsucht, Gott das mal zu sagen, wovor du Angst hast. Vielleicht ist da irgendeine Situation hochgekommen oder du merkst, da ist was, was ich noch nicht genau einordnen kann, aber das möchte ich eigentlich in ein Gebet packen. Dann möchte ich dich ermutigen, das zu tun. Wir haben dazu sogar gleich noch Gelegenheit in diesem Gottesdienst. Und wichtig ist mir aber auch zu sagen, wir können Gott bitten, dass er uns begegnet, so wie er den Jüngern damals begegnet ist. Aber wir können das nicht machen. Also ein Gebet muss manchmal wirklich immer wieder gebetet werden und umbetet werden. Und dann hat man so einen ersten Level geschafft und dann dankt man und geht weiter. Und so ist das kein Schnipsgebet, wo man sagt, ja zack, da kommt die Antwort und das Vertrauen ist wieder hergestellt. Es hat etwas mit Zeit zu tun. Die Seele braucht Zeit und wir brauchen Zeit auch für unsere Gebete. Und das ist eigentlich so das Entscheidende, was ich euch zum Schluss mitgeben möchte. Es geht ja auch darum, um die Stärkung unserer Seele. Und für mich ist so, mit dieser Reihe habe ich so gemerkt, das Entscheidende, dass ich mir auch Zeit nehme für meine Seele. Wir alle nehmen uns Zeit für unseren Körper. Wir putzen uns die Zähne. Wir duschen oder sowas. Wir waschen uns, ne, oder andere Körperpflege. Und was tust du eigentlich so täglich für deine Seele? Und es ist da jetzt auch nicht so, wenn du dir morgens eine Viertelstunde nimmst, dann gelingt dein Tag oder dann hast du keine Ängste mehr. Aber umgekehrt ist es schon so, wenn du das völlig vernachlässigst, dann ist die Gefahr groß, dass es schief geht. Deshalb gib Jesus, gib Gott Raum und Zeit in deinem Leben und sag ihm alles, was dich ängstigt und schöpfe neues Vertrauen aus ihm. Friede sei mit dir. Amen.